Deutschlandfunk. Streitkultur.
Heute mit Matthias Friebe. Herzlich willkommen. Eigentlich wäre dieser Samstag der zweite Tag der Fußball-Europameisterschaft. In wenigen Minuten würden in Kopenhagen Dänemark und Finnland aufeinandertreffen. Eigentlich, denn wie wir alle natürlich wissen, ist die EM wegen der Corona-Pandemie verschoben um ein Jahr. Seit einigen Wochen läuft der Betrieb der Bundesliga inzwischen wieder. An diesem Wochenende startet La Liga in Spanien neu und auch die englische Premier League kommt wieder zurück. Alle aber ohne Zuschauer, versteht sich. Und das ist heute auch unser Thema in der Streitkultur. Brauchen wir denn überhaupt die Fans noch in den Stadien oder zeigt uns Corona und zeigen uns die Geisterspiele, dass es auch ohne geht? Dazu hören wir einige Stimmen aus unserem Programm hier zu diesem Thema aus den letzten Tagen und Wochen.
Die Fans sind an Geisterspielen in der Regel nicht interessiert, weil das sind Spiele ohne Leben, ohne Seele. Da ist das, was einen am Fußball als Fan interessiert, eben gerade nicht gegeben.
Man darf sich da doch nichts vormachen. Die spielen heute nicht für mich als Fußballfan, sondern die spielen dafür, dass sie die 300 Millionen an TV-Geldern nicht zurückzahlen müssen.
Ich darf Ihnen versichern, niemand liebt Spiele der Bundesliga, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Niemand. Sie sind aber in nächster Zeit die einzige Überlebenschance für viele Clubs der Bundesliga und zweiten Bundesliga. Und deshalb bitte ich schon heute Millionen von Fans um Verständnis und um Unterstützung, dass wir über diese Maßnahmen nachdenken müssen.
Das war am Ende DFL-Chef Christian Seifert. Und diesen Ball gebe ich direkt weiter an Helen Breit, Vorsitzende des Fanbündnisses Unsere Kurve und uns jetzt zugeschaltet aus Freiburg. Guten Tag, Frau Breit.
Hallo.
Haben Sie Verständnis dafür?
Naja, wir haben insofern Verständnis dafür, dass es jetzt diese Erste-Hilfemaßnahme braucht, damit die Vereine wirtschaftlich überleben können. Aber natürlich haben wir grundlegend als Fanorganisation kein Verständnis dafür, dass Fußball ohne Fans stattfindet.
Hier bei mir in Köln im Funkhaus sitzt Jörg Neblung, Spielerberater. Er betreibt auch eine Agentur. Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Neblung. Sie hätten Zeit für eine Erwiderung, warum vielleicht Fans gerade nicht unbedingt im Stadion gebraucht werden.
Oh, da steigen Sie richtig ein, weil ich glaube, dass Fans gebraucht werden, speziell langfristig. Aber im Augenblick ist es halt bei den Geisterspielen so, dass wir ohne Fans, ohne Fanunterstützung Fußball brauchen. Die Geisterspiele sind notwendig. Und da fehlt mir tatsächlich das Verständnis, wenn ich in einer Kurve lese, ohne Fans ist Fußball nichts. Das ist der Schlag ins Gesicht jeder Sportart, die ohne Fans auskommen muss, die mit weniger Fans Vorlieb nehmen muss. Dieses Transparent geht für mich gar nicht.
Sie haben geschrieben in einem Tweet, der viel diskutiert wurde, Fußball ohne Fans ist Fußball in Reinform, Herr Neblung. Frau Breit, was ist Ihre Antwort drauf?
Na, Fußball ohne Fans ist erstmal Sport. Und ob der jetzt in Reinform ist, weil Sport nur rein ist, wenn niemand dabei zuschaut, das würde ich sehr in Frage stellen. Ich möchte auch gerne erwidern, natürlich funktioniert Sport an sich, ohne dass Menschen dabei zuschauen. Aber wir sprechen ja vom Publikum Sport Fußball. Deswegen natürlich eine verkürzte Aussage auf dem Spruchband, aber das drückt es ja aus. Wir sprechen über Fußball als Publikumssport und nicht Fußball, wo 11 Menschen in einer Mannschaft mit der anderen Mannschaft sich einen Ball hin und her kicken.
Das ist aber genau die Reihenform, da kann ich direkt erwidern. Es geht ursprünglich darum, dass in der Kreisklasse im Jugendbereich überall 11 Kids, 11 Spieler gegen 11 andere spielen und der Ball muss ins Netz. Und deshalb habe ich auch einen großen Spaß dabei, diese Spiele zu verfolgen am Fernsehen, weil es geht tatsächlich um existenzielle sportliche Themen, um den Wettstreit, um die deutsche Meisterschaft, den Aufstieg, den internationalen Platz, aber auch gegen den Abstieg. Und deshalb finde ich diese Spiele, sie sind in Freiburg gegen Werder Bremen, hochinteressant. Ich werde da unterhalten, aber wie gesagt, um es auch ganz klar zu machen, auf Dauer ohne Fans, es macht mir nicht annähernd so viel Spaß, wie wenn das Stadion voll ist. Da brauchen wir auch nicht gerade drüber diskutieren. Das ist eindeutig und ich glaube, das sieht auch niemand anders.
Schauen Sie diese Spiele überhaupt an, Frau Breit?
Ja, tatsächlich. Ich war im Vorhinein sehr, sehr unsicher, ob ich es mir anschaue. Dann habe ich mir das erste Spiel angeschaut, um mal erleben zu müssen, wie das ist. Und ich muss feststellen, und ich interessiere mich wirklich für das Spiel Fußball. Also ich wurde schon so dargestellt, als ob ich mich nur für das Drumherum interessieren würde. Das finde ich immer schwierig. Ist so ein Entweder-Oder. Das machen wir im Fußball alle, glaube ich, ganz gerne. Ich glaube, es gibt immer ein Sowohl-als-auch. Ich mag das Spiel Fußball. Ich mag aber eben auch diese Gesamtatmosphäre, diese Stadionatmosphäre, die für mich unersetzbar ist. Das hat zur Folge, dass ich mir das Spiel zwar anschaue, aber meine unmittelbare gefühlte Beteiligung fällt weg. Das heißt, es fesselt mich nicht so stark, es ist beliebiger, austauschbarer, was ich glaube, was sicherlich damit zu tun hat, dass ich eine sehr hohe Identifikation jetzt mit dem Sportclub in dem Fall habe und da natürlich sehr mitfieber. Und plötzlich wird es eben ein reines Fußballspiel, wo auch gegebenenfalls eine andere Mannschaft spielen könnte. Und ich schaue mir das an, weil ich gerne Fußball schaue, aber nicht, weil ich meinen Verein unterstütze dabei.
Sie haben auch geschrieben, Herr Neblung, es ist an der Zeit zu erkennen, ob man wegen des Spiels ins Stadion geht oder einfach nur, um dabei zu sein. Wie meinen Sie diesen Unterschied?
Es gibt die Event-Fans, die ins Stadion gehen, weil es einfach schön ist, dabei zu sein, sich mit Leuten zu treffen, Bier zu trinken oder im VIP-Bereich eben mit einem Glas Sekt anzustoßen. Das sind dann auch tendenziell die, die 10 Minuten nach Anpfiff der Halbzeit erst rauskommen. Das ist auch nicht so mein Ding, muss ich sagen. Aber es gibt eine Legitimation auch für diese Fans und auch die sind herzlich willkommen, weil sie sind am Ende auch diejenigen, die natürlich der Sportart helfen, dass das Stadion voll wird. Die aber auch einen deutlich größeren Umsatz machen als eben die organisierten Fans in der Kurve. Das müssen wir halt auch ganz klar sagen. Diese Fanmasse ist nicht homogen. Und dementsprechend gibt es Fans, die tatsächlich zweimal nur zu ihrem Lieblingsverein auf Schalke ins Stadion gehen, aber den Rest der Zeit im Trikot mit Schal und Pudelmütze vorm Fernseher sitzen und in Bettwäsche von Schalke 04 schlafen, aber eben einfach auch nur zweimal im Stadion sind. Und dann sitzen die eben auf der Gegengrade und halten im Einzelfall eben kein Transparent hoch. Die machen aber auch einen deutlichen Anteil dieses Umsatzes aus. Also die Fans sind einfach nicht über einen Kamm zu scheren. Es gibt ganz unterschiedliche.
Also das würde ich auch sagen, aber ich frage mich dann, wie begründen Sie dann nochmal Ihre Kritik an diesem Spruchband, Fußball ist ohne Fans nichts?
Der Fußball funktioniert im Augenblick ohne Fans und er muss funktionieren. Das ist ein Kompromiss. Fans sind wichtig, aber da nehmen sich die Fans, die dieses Spruchband aufgehängt haben, leider Gottes zu wichtig. Die Selbstbedeutung, die Ultra-Bewegung sich selber gibt in einem Stadion, kann ich nicht nachvollziehen. Mitspracherecht ist das eine, das ist der organisierte Fan. Aber das geht mir sehr häufig, sehr viel schießen die übers Ziel hinaus, was ihren Anspruch angeht an das Spiel, an die Organisation. Form eines Vereins und jetzt auch die Kritik, dass das ganze Geschäft ja kaputt ist, weil die Vereine kein Geld zurückgelegt haben gegen so eine Pandemie. Mit so einer Situation konnte kein Verein rechnen und am Ende geht es in der ersten wie in der zweiten Liga nur drum, ich muss in der höchsten Spielklasse spielen, um an die Töpfe zu kommen. Ich muss dieses TV-Geld irgendwie kriegen oder halten. Da habe ich keine große Chance in irgendeiner Form mein Festgeldkonto aufzubauen. Da geht es einfach nur darum, einen Kader aufzubauen, der in irgendeiner Form konkurrenzfähig ist. Und der ist dann leider Gottes meistens einfach auch teurer. Und das halte ich für sehr leichtgläubig, was dort auch in anderen Stadien, ich habe das transparent in Mönchengladbach gesehen in der Kurve, das ist ein Verein, mit dem ich eine große Verbindung habe, weil ich für den 4 Jahre gearbeitet habe. Das geht mir zu weit. Es gibt Fans, die können an diesen Geisterspielen sich erfreuen und die setzen sich selber nicht über das Thema, dass es eben jetzt notwendig ist, dass das so durchgezogen wird. Und das geht dann für mich zu weit.
Naja, also ich finde, wir könnten jetzt tatsächlich sehr interessant viel über die Reformansätze diskutieren. Das werden wir, glaube ich, in der kommenden Zeit sowieso öffentlich, aber auch in vielen Gremien tun. Ich halte es nicht für Utopie, Vereine anzuhalten, angemessene Rücklagen zu bilden. Es zeigen auch Vereine, dass sie das auch schon gemacht haben, nicht in Vorbereitung auf eine Pandemie, sondern in Vorbereitung auf ein solides Wirtschaften, das ich eben sowohl in der ersten als auch in der zweiten, gegebenenfalls in der dritten Liga überstehen kann. Das sind ja sozusagen andere Punkte. Ich teile auch die Kritik am System Fußball. Wir teilen das als unsere Kurve. Wir haben uns da sehr klar und ich glaube auch differenziert positioniert und werden dazu auch die Gespräche weiterführen. Und wir wollen ja gemeinsame Lösungen finden, tragfähige Lösungen, wie der Fußball auch wieder nahbar wird, wie er auch wieder mehr zu seinen Wurzeln zurückfindet. Und da kommt dann wieder die Fandebatte sozusagen ins Spiel. Für wen wird dieses Spiel veranstaltet? Man könnte sagen, nur für die Sportler oder auch Sportlerinnen und dann einen Schlussstrich drunter ziehen. Das stimmt aber ja nicht. Also auch der Fußball selbst hat ein Interesse daran, viele Anhängerinnen und Anhänger zu haben. Einerseits, andererseits sind glücklicherweise die Fußballvereine in Deutschland noch Vereine. Das heißt, Vereine leben durch ihre Mitglieder und die Vereine gehören letztlich den Mitgliedern aufgeteilt. Und genau das sind wieder die Fans. Ich glaube, man kann das nicht sagen, auf der einen Seite gibt es den Sport und auf der anderen Seite gibt es Fans. Und als weiteren Punkt würde ich gerne noch anmerken, dass wenn Sie sagen, da steht dann anstatt Fans Ultras, also in Ihrer Lesart eines solchen Spruchbandes, da steckt ja auch schon Konfliktpotenzial drin. Also zumindest auf dem Spruchband steht Fans und damit können ja erstmal alle Fans gemeint sein. Was nicht in Abrede stellt, dass es Menschen gibt, die sehr froh sind, trotzdem Samstag 15:30 ein Fußballspiel im Fernsehen anzuschauen. Aber es geht ja um Fans im Stadion.
Ja, aber ich sehe, dass das die Ultras eben genau da den Fan verallgemeinern und eben sagen, das geht nicht, wir wollen das nicht, wir wollen keine Geisterspiele. Es war eine ganz klare Petition ihrerseits, dass diese Geisterspiele nicht stattfinden dürfen. Als das erste Mal rauskam, hat das für unfassbares Entsetzen innerhalb der Verbände, der Vereine, aber auch bei den Spielern und auch uns Berater, wir hängen am Ende an dieser Kette, an dieser Wirtschaftskette dran, wo die Fans eben extrem wichtig sind. Aber dass man sich da gegen diese Geisterspiele stellt, die existenziell wichtig sind für Mainz 05, den FC Augsburg oder auch den SC Freiburg, hat komplettes Unverständnis ausgelöst, auch bei mir. Und dann den Fan.
Weil auch ihr Geschäft bedroht ist? Einfach mal so.
Selbstverständlich, selbstverständlich. Ich hänge mit dran. Das heißt, ich bin in einer Branche tätig, die funktioniert, weil es ein großes öffentliches Interesse gibt. Ich habe vor noch 10 Jahren olympische Sportler vermarktet, gemanagt. Heike Drechsler zum Beispiel, die Weitsprung-Olympiasiegerin. Die sind peu à peu von der Bildfläche verschwunden, die wurden nicht mehr sichtbar. Aktuell ist es extrem schwierig für Einzelsportler, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, weil sie nicht mehr sichtbar sind, weil ihre Logo-Patches dann nicht mehr vermarktet werden können.
Und bei Bundesligaspielern geht es alles um den Friseurbesuch sogar, ganz aktuelles Beispiel.
Ja, damit vermarkte ich einen Spieler nicht, sondern im Gegenteil.
Aber das Interesse daran ist sogar noch groß.
Das Interesse ist groß und das ist tatsächlich das Problem, dass eben Fußball alle anderen Sportarten gefressen hat. Alle sind interessiert, jeder kann mitsprechen und weil das Interesse so groß ist, gibt es entsprechend diese Umsätze, sowohl aus den Logen, VIP-Bereichen als auch natürlich von den Sponsoren rundherum. Und das ist ein Prozess, das ist ein Gesamtsystem, was sich selber natürlich trägt und ernährt. Und wir sind in dieser Branche eben, weil es da steigende Umsätze natürlich auch bei den Spielern gibt. Die Spielergehälter gehen deutlich nach oben, weil sie einfach von wesentlich größerem Interesse sind für eine größere Anzahl Menschen, aber auch ein Wirtschaftsfaktor sind. Wenn ich Transfers mache, der SC Freiburg erwirtschaftet einen Transferüberschuss, weil sie sehr, sehr gut ausbilden. Und dann sind diese Spieler eben wichtig, dass ich mit denen einfach Überschüsse erziele. Also von daher ganz klar bin ich auch Profiteur des Systems.
Aber genau das ist doch auch die Kritik. Also die Kritik an Geisterspielen würde ich nicht nur so auslegen, dass man sagt, es soll kein Fußball stattfinden, wenn ich nicht im Stadion bin. Das wäre die egozentrische Auslegung. Mhm. Sondern ich kann es auch so auslegen, dass man für sich sagt, dieses Geschäft wollte immer höher, immer weiter, hat immer noch höhere Milliardenumsätze verkündet und ist jetzt durch eine Unterbrechung, steht es vor dem Ruin, wenn keine TV-Gelder ausgezahlt werden. Und darauf richtet sich ja dann auch die Kritik an Geisterspielen. Sozusagen, die sind jetzt notwendig. Das heißt, das Geld ist immer wichtiger als alles andere. Also so kann man es zumindest auch lesen und wir als unsere Kurve, zum Beispiel als aktive Fans, als organisierte Fans, haben das ja sehr genau herausgestellt und da auch einen Unterschied gemacht, aber gesagt, wenn es danach ein weiter so gibt, also was Sie auch schildern, das heißt noch mehr Gehälter, noch höhere Transfersummen, noch mehr Erlös und sich gar nicht mehr zu fragen, was ist denn der Rahmen unseres Sports und da kommen wir ja fast zum Eingang zurück, wenn wir über Sport in Reinform sprechen, da möchte ich auch von einem integren Wettbewerb sprechen, da möchte ich von Chancengleichheit sprechen, dass nämlich tatsächlich die Leistung der Spieler und Spielerinnen auf dem Platz, egal ob das in der F-Jugend ist oder in der Bundesliga, ausschlaggebend ist und ich nicht bevorteilt bin, wenn ich einen reichen Papa habe, der dann dafür sorgt, dass wir alle richtig gut ausgestattet sind, sondern wir uns alle die gleichen Chancen haben, uns da reinzuarbeiten, mit unserem Talent, aber auch Fleiß zu überzeugen. Das wären ja Aspekte der Wurzeln des Fußballs, oder?
Bin ich komplett d'accord. Also, dass es eine Chancengleichheit geben muss, das ist klar und dass es da Schwierigkeiten gibt, sowohl außerhalb von Deutschland im Vergleich zu unserer Liga. Jetzt geht es darum, tatsächlich ein Salary Cap vielleicht mal zu überlegen.
Also Gehaltsobergrenze.
In eine Gehaltsobergrenze einzuführen, das ist schlichtweg idiotisch, weil wir werden uns mit diesem Konzept komplett ins Abseits treiben. Der freie Markt, der in der Welt existiert, wird dazu führen, dass wir alle Topspieler verlieren, weil sie natürlich dann in England das doppelte, dreifache verdienen können. Und wer kann es ihnen denn dann verdenken? Aber ich möchte mal erwidern, wenn Sie sich in Freiburg eine Eigentumswohnung kaufen für 100.000 Euro, die Sie mit 20.000 Euro anbezahlt haben.
Unmöglich für 100.000 Euro, aber ja.
Na gut, das ist ein Studentenapartment, 25 Quadratmeter in Innenstadtlage. So, und dann haben Sie aber plötzlich ein Problem, weil nämlich genau vor Ihrer Wohnung eine Riesenbaustelle aufgemacht wird oder es ist in irgendeiner Form anders problematisch und Sie kriegen das Ding nicht mehr vermietet. Sie sind davon ausgegangen, das ist ein Selbstgänger. Was machen Sie denn dann? dann läuft das Ding. Ihre Burning Rate läuft und sie müssen weiter die Tribüne im Fußballstadion bezahlen, das Stadion, was gebaut wird in Freiburg. Das muss abgezahlt werden. Die Spielerverträge laufen weiter. Die sind nicht in einer Gewerkschaft organisiert. Die werden nicht irgendwie mal eben schnell über Kurzarbeitergeld getragen. Diese Burning Rate ist so hoch, dass es illusorisch ist zu glauben, dass man so einen Kasus, wie wir den jetzt gerade haben, einfach vorbereiten kann oder abdecken kann. Das ist Quatsch.
Das möchte ich auch gar nicht bestreiten. Also wir haben als unsere Kurve ja auch gesagt, wir haben als unsere Kurve gesagt, dass wir bereit sind, sozusagen diese Erste-Hilfe-Maßnahme, wie wir sie nennen, in Kauf zu nehmen, weil wir leider sehen müssen, dass anders die Vereine nicht überleben können. Und gleichwohl verbinden wir das mit Kritik daran, dass die Vereine nicht überleben können, weil es eine Vereinsseitigung von Einnahmequellen ist, weil es Unsummen, also für mich sind das einfach Unsummen, wenn ich drauf schaue, wie viel Geld für einen Spielerkader ausgegeben wird, auch mal im Vergleich zu anderen Angestellten in einem Verein. Und dann haben es aber auch Vereine geschafft und gesagt, wir können durchaus länger überleben, wie zum Beispiel Schalke, die sehr öffentlich gesagt haben, wie knapp auf Kante genäht das alles bei ihnen ist. Das heißt, wir fordern ja nicht ein, zu sagen, ihr hättet euch darauf vorbereiten müssen, dass für ein halbes Jahr überhaupt gar kein Geld mehr kommt. Aber es wird doch jetzt doch auch sehr viel offengelegt, was Schwachstellen im Fußballsystem angeht. Und es geht ja nicht darum, als Fußballromantikerin sozusagen zu argumentieren und am besten machen wir sozusagen jetzt unsere Reihenform des Fußballs jetzt aus Fansicht wieder, sondern wir wollen in den Diskurs gehen und gemeinsam aushandeln, wie Leitplanken gesetzt werden können. Wir haben dazu als unsere Kurve erneut jetzt eine Stellungnahme gemacht und gesagt, es gibt gewisse Leitplanken, über die wir sprechen müssen. Davon ist wirtschaftliche Nachhaltigkeit, solides Wirtschaften ein Punkt. Ein anderer Punkt ist ethische Regulierung. Das heißt, irgendwann gibt es auch Grenzen des freien Marktes, wenn ich mir eigene Normen und Werte auch mich denen verschreibe. Das ist Erhöhung der Chancengleichheit. Also es gibt mehrere Leitplanken, die man, glaube ich, durchaus noch mal genauer in den Blick nehmen kann.
Gebe ich Ihnen auch zu 100% recht, dass es sehr viele Stellen und Stellschrauben gibt, die noch anders eingestellt werden können. Und Sie haben sich auch auf die Spielerberater bezogen. Und das passte so gut, irgendwie so 3 Tage, nachdem ich da meinen Tweet abgesetzt hatte. Selbstverständlich ist unser Markt unreguliert und er ist auch teilweise unmoralisch. Wir haben unseren schlechten Ruf nicht von ungefähr. Und dass ich jetzt als Spielerberater ausgerechnet hier als Lobbyist für Geisterspiele, also da, wo eigentlich ein Vertreter der Ligen oder der Vereine sitzen müsste, dass ich jetzt hier sitze, ist ja auch schon kurios, müssen wir ganz ehrlich sein. Nichtsdestotrotz, auch die Kritik in Richtung der Branche der Spielerberater geht in die richtige Richtung, aber am Ende sind wir auch eine Dienstleistung, die eigentlich ganz transparent laufen könnte. Wir erbringen auch für Vereine Dienstleistungen und dementsprechend, ja, sie können uns regulieren, ganz klar, weil die ausufernden Exzesse nach oben einfach auch unmoralisch sind, bin ich dabei, aber sie können eben einfach nicht alles regulieren. Der freie Markt ist das, was allem zugrunde liegt und der sollte tunlichst auch frei bleiben.
Frau Breit, ich würde gerne noch mal zu den Geisterspielen zurückkommen. Sie haben selber gesagt, Sie haben die Spiele angeschaut. Wenn man ins Internet guckt, in die sozialen Netzwerke, aber auch in die klassischen Medien, die Diskussionen um die Bundesliga-Spiele laufen, ich würde sagen, in der gleichen Intensität und Stärke weiter, wie sie auch vor der Corona-Pause liefen. Was fehlt da tatsächlich, wenn keine Fans im Stadion sind? Das Geschäft läuft an sich erstmal komplett weiter und auch die Aufmerksamkeit und das tägliche darüber reden am Arbeitsplatz und im Freundeskreis ja auch.
Das weiß ich gar nicht, ob das so weiterläuft. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich gar nicht mehr weiß, wann der SC spielt. Also ich vergesse es schlicht und das ist mir noch nie passiert. Also ich richte normalerweise mein Leben...
Weil Sie nicht ins Stadion gehen?
Ja, ich glaube, weil es an Bedeutung verloren hat. Also für mich subjektiv in meinem Leben, was ich glaube, was aber auch vielen anderen Menschen so geht. Das heißt, ich habe in meinem Kalender stehen halt die Termine, aber ich kann ja eh nicht dahin gehen. Das heißt, es wird ein bisschen beliebiger. Wenn ich jetzt mir so ein Spiel anschaue, dann natürlich spielen die Profis dann auch in Stadien, die halt für Fans ausgerichtet sind. Das heißt, durch den Schall wirkt das alles noch schlimmer, wie wenn ich auf dem Dorfplatz bin. Also
Real Madrid zum Beispiel, um da kurz dazwischen zu gehen, die gehen aus ihrem großen Santiago Bernabeu mit 90.000 Plätzen raus und spielen im kleinen Stadion auf dem Vereinsgelände.
Ja, ist wahrscheinlich, also ich bin keine Expertin für Marketing, aber ist wahrscheinlich geschickter, weil man dann diesen Hall nicht so hört und es nicht immer wieder bei jedem Schuss deutlich wird, dass da was fehlt. Und dann auf Ihre Frage zu reagieren, wie ist das? Also ich schaue selten Spiele im Fernsehen, weil ich bei allen Spielen da bin. Also deswegen ist für mich sowieso ungewohnt, Spiele im Fernsehen zu schauen. Aber es ist sozusagen, es wird jedes Mal deutlich, dass die Resonanzfläche fehlt. Ich finde, das sieht man auch an den Spielern. Also wenn die sich freuen, ich war so beim ersten Spiel, also hatte ich den Eindruck, die wollen vor die Tribüne laufen und sagen, schau mal, was ich geschafft habe, ich habe ein Tor geschossen und da ist einfach niemand. Also das heißt, für mich ist Fußball auch diese Verbindung, dieses Zusammenspiel zwischen Fans und Spielern oder Spielerinnen. Im Frauenfußball zeigt sich das auch noch deutlicher, finde ich, könnte man auch mal drüber sprechen, nicht nur über Männerfußball. Aber jetzt im Profi-Männerfußball, da fehlt diese Resonanzfläche, diese Interaktion, die man auch gerade natürlich in engen Stadien, in reinen Fußballstadien total spürt. Und da geht es ja nicht nur um organisierten Support, sondern dieses Gefühl, dass man das Gefühl hat, das ganze Stadion bebt, das ganze Stadion will jetzt unbedingt, dass hier noch ein Tor fällt und dann fällt das Tor und man hört diesen Aufschrei, diesen gemeinsamen, ich glaube, alle, die gerne Fußball gucken, wissen, was ich meine. Und das geht auch mit 20 Fans, mit 80.000 klingt es natürlich noch krasser.
Sie
das fehlt alles.
Sie reden jetzt allerdings vom Best Case, weil ich glaube, dass die Schalker Mannschaft im Augenblick vielleicht sogar glücklich ist, dass sie vor leeren Rängen spielen, wenn sie zu
die
Hause verlieren.
Die seit 12 Spielen nicht gewonnen haben.
Das ist schon natürlich schwarz-weiß. Wenn man gewinnt und man hat ein gutes Spiel abgeliefert, dann ist das selbstverständlich, dass das von allen Rängen wird man beklatscht, man macht seine Runde. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ist es irgendwie für die Spieler auch erleichternd, dass da eben jetzt keiner ist und ich muss nicht in die Kurve gehen und mir meine Kapitänsbinde noch vom Arm reißen lassen. Aber wir brauchen nicht drüber reden, die Stimmung im Stadion ist kurios. Ich als Berater finde es natürlich interessant, dass man die Anweisungen teilweise sogar den Schiedsrichter hört. Das ist neu.
Ja.
Aber auf Dauer wünscht sich das keiner. Das müssen wir uns, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten.
Lassen wir uns noch ein ganz klein bisschen nach vorne gucken. Es gibt jetzt schon die ersten Initiativen aus der Politik, auch von Innen- und Sportminister Horst Seehofer mittlerweile schon artikuliert, Zuschauer bald wieder zuzulassen in welchem Rahmen auch immer, wahrscheinlich nicht 80.000 in Dortmund, sondern eher deutlich weniger. Muss das noch in dieser Saison, also in diesem Monat noch passieren?
Nee.
Ist unmöglich.
Eine Corona-Positivkurve können wir aufmachen. Ne? Alle, die mit dem Attest kommen und sagen, hier, ich war schon, haha, die dürfen gerne rein und richtig Umsatz machen, die kriegen vom Verein dann auch noch eine Rassel in die Hand gedrückt, gratis.
Aber ändert das nochmal die Diskussion, dass man jetzt dann wieder darüber nachdenkt, Zuschauer bald im September, Oktober irgendwann ins Stadion zu lassen, in gewissem begrenztem Maße?
Ich finde es total spannend, dass sich dazu Funktionäre und Politiker äußern und Fans unterstellen, dass alle Fans genau das so wollen. Also das habe ich, sagen wir mal, mit Interesse gelesen und
wollen
zur
Sie
Kenntnis
nicht wieder zurück?
Genommen. Natürlich will ich zurück. Aber ich will ja in die Art des Fußballs zurück, die ihn für mich einzigartig macht. Und das ist tatsächlich in Menschenmassen, also wenn wir jetzt wirklich vom Profifußball sprechen. Und das ist auf einer Stehplatztribüne. Und die Konsequenz wäre aber ja, wenn wir das jetzt mal davon ausgehen, dass die Situation so ähnlich bleibt, wie sie jetzt ist, weiß man ja heutzutage nicht mehr. Aber dann würde das ja bedeuten, mit Abstand auf Sitzplätzen, mit klaren Rückverfolgungsmöglichkeiten. Ich kann mich nicht umarmen, ich kann nicht meinen spontanen Emotionen nachgehen, sondern ein sehr reglementiertes Erlebnis. Und das soll nicht heißen, ich bin mir sicher, dass viele Menschen und Fans auch ein Interesse haben, auch auf dieser Art wenigstens am Fußball teilzuhaben. Aber es da ist tatsächlich ein Unterschied, ob ich aktiver Fan bin und was Fansein, was wir vorhin auch hatten, was Fansein für mich bedeutet, welche Art von Fan ich mich zuordne und wie ich dieses Fansein ausleben will. Und ich glaube, das ist eine ganz schwierige Diskussion, weil einerseits müssen wir ja, glaube ich, gesamtgesellschaftlich schauen, dass wir gute Lockerungen, vernünftige hinbekommen und unser Leben angemessen organisieren können. Da gibt es auch noch außer vom Fußball sehr viel mehr Schwachstellen, glaube ich, als im Fußball, über die es sich lohnt zu sprechen. Aber im Fußball ist es sozusagen, steht es konträr zu dem, wie zum Beispiel aktive Fans ins Stadion gehen. Aber ich weiß auch von Leuten, die in VIP-Räume gehen, die da gerne eng beieinander sind und sich in Massen unterhalten und hin und her wechseln von Tisch zu Tisch.
Jetzt haben wir in dieser Streitkultur diskutiert über viele verschiedene Aspekte von Geisterspielen, über das Geschäft natürlich, über die Wirtschaft. Es ist auch deutlich geworden, welche Konfliktlinien da verlaufen. Am Ende steht aber bei uns in dieser Sendung immer die Frage, was haben wir eigentlich gelernt aus dieser Diskussion? Und das will ich Sie beide jetzt auch fragen. Fangen wir diesmal mit der Nebelung an. Was haben Sie gelernt heute von Helen Breit?
Für mich war neu tatsächlich, dass die organisierten Fans die Geisterspiele nicht ablehnen, dass sie die nicht toll finden. Das ist bekannt und dass es tatsächlich Fans gibt, die seit 15 Jahren kein Heimspiel verpasst haben und plötzlich draußen sind. Das muss ein wirklich dummes Gefühl sein, was man keinem wünscht, keine Frage. dass es jetzt ein Kompromiss ist, der notwendig ist. Das finde ich jetzt spannend, weil das ist jetzt sehr klar, wir müssen diese Geisterspiele haben, um einfach durchzukommen. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist illusorisch zu meinen, dass wir so einen Fall auffangen können, indem wir irgendwelche Rücklagen bilden. Das ist so mein Learning, würde ich sagen, für heute.
Und bei Ihnen, Frau Breit, was haben Sie gelernt?
Na, erstmal was über uns als Fanorganisation, dass wir nämlich immer noch mehr Arbeit reinstecken müssen, deutlich zu machen, wer für wen spricht. Wir haben eine große Heterogenität in bundesweiten Fanorganisationen. Das nehme ich bei uns mit, aber ich habe auch mitgenommen, dass ich gerne Herrn Niblung kontaktieren würde, um über die Reglementierung im Beratersegment, aber überhaupt, um da auch nochmal Einblicke zu kriegen und die weiter zu diskutieren über mögliche und nicht mögliche Reformen im Fußball.
Sehr gerne.
Dann endet mit diesem Gesprächsangebot die heutige Streitkultur hier bei uns im Deutschlandfunk. Wir haben diskutiert über die Fans im Stadion, über die Geisterspiele und was da jetzt eigentlich fehlt oder nicht fehlt in diesen Wochen. Mein Name ist Matthias Friebe. Ich sage danke fürs Zuhören, danke Ihnen beiden fürs muntere Streiten und Diskutieren und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.